kam annotiert, die sagten Migration, nach der Migration, also vor der Migration, und die Migration hört nicht auf. Also es geht weiter. Aber für mich, oder für uns, für die für Vielheit ist ein wieder neuer Begriff, Vielheit in der Gesellschaft, da spielt dieser Rassismus eine wichtige Aspekt. Ich habe den Eindruck, irgendwie Rassismus wird noch sehr wenig in, oder wird wenig gesprochen in Deutschland. Und wenn man darüber spricht, oder rassistische Verhalten benennt, und dann so erlebe ich, entweder mit Verharmlosung, Bagatellisierung oder Abwehr reagiert. Also für mich, Rassismus spielt eine wichtige Rolle, das kann überwunden werden, wenn wir, die Zivilgesellschaft, jeder von uns kann dabei mitwirken.
Wir sammeln mal zwei Fragen. Ich würde dazu ganz kurz was sagen, weil ich finde, also diese Debatte, die dann MeToo geheißen hat, also mit W, die hat jetzt zum Beispiel gezeigt, dass ganz viele, man kann jetzt über das Alter der Leute nicht immer genau was sagen, aber ganz viele sozusagen Erlebnisse an Schulen gehabt haben. Ja? Also, und ich, das ist ja der Moment im Grunde, wo sozusagen der Bildungsbetrieb darüber nachdenken müsste. Und das ist jetzt auch nicht nur, finde ich, eine Frage von Zivilcourage, woraus das immer gemacht wird, sondern so, wie reagiert eigentlich so ein Betrieb als Ganzer darauf? Ja? Was bedeutet eigentlich für einen Jugendlichen, der in der Schule ist, der gerade ein Erlebnis mit einem Lehrer gehabt hat, und dann kommen die üblichen Abwehrmechanismen. Ja, also irgendwie so, diese Person thematisiert das und dann sagt der andere so, ah komm, das ist doch überempfindlich von dir. Ne? Also ein bisschen neurotisch, das hier so wahrzunehmen und so weiter. Also das heißt, da ist man so plötzlich in diesem Moment drin, wo die eigenen Erlebnisse nichts mehr zählen. Und das ist echt schrecklich als Jugendlicher. Also ich habe das auch selbst klar erlebt. Ja? Also das ist sozusagen was, worüber sozusagen auf struktureller Ebene auch viel, viel, viel mehr geht. Aber da sind wir noch ganz am Anfang.
Ja, vielen Dank für die Anregung und die Überlegung zur Integration. Noch eine Frage. Sie haben meines Erachtens zu Recht aufgrund der Konzentration auf die Defizitthese und Objektansammlung und so weiter den Integrationsbegriff skeptisch gegenüber. Auf der anderen Seite stellt sich auch für eine Gesellschaft, die vielfältig das Problem des Zusammenhalts, des Zusammenlebens, der Integration. Und ein Beispiel oder eine Grundlage dafür, für die Beantwortung der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wäre meines Erachtens eine deutlichere Bezugnahme auf die Menschenrechte, die ja alle staatliche Gewalt binden sollen. Das heißt, dass also die Machtverhältnisse durch Rechtsverhältnisse verändert werden. Ihr Beispiel, Gleichbehandlung bei Bewerbungsgesprächen. Es ist meines Erachtens nicht nur dadurch, ließe sich nicht nur dadurch ändern, dass die vier einheitlich oder ähnlich Aussehenden mit einer fremden Person konfrontiert werden, sondern durch das Gleichbehandlungsgesetz, durch die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie, durch die Antirassismuskonvention und so weiter. Also die Vielfalt muss auch in irgendeiner Weise integriert werden, für die gesamte Gesellschaft, und gleichzeitig muss die Vielfalt ermöglicht werden. Aber eine Zugnahme auf die menschenrechtliche Grundlagen ist meines Erachtens unabdingbar.
Ja, ich kann Ihnen nur recht geben, sagen wir mal so, also im Grunde ist es eine Bezugnahme auf Bürgerrechte. Ja? Also irgendwie diese bürgerrechtliche Seite des Engagements ist in Deutschland aber nicht so stark. Also das Wahlrecht spielt jetzt auch in den Forderungen eine Rolle, aber ganz oft ist es so, dass man dafür Leute nicht unbedingt auf die Straße bekommt. Also ich fand die Demonstration in Berlin mit 240.000 Leuten natürlich sehr eindrucksvoll. Ich war krank, sonst wäre ich auch hingegangen, aber sozusagen das ist ein Moment, wo man sagen muss, die Forderungen, die da gestellt worden sind, sind im Grunde so minimal, dass eigentlich da man eigentlich nicht genau weiß, was man daraus jetzt machen soll. Ja, also da, also nur der härteste Demokratiefeind wäre nicht mit auf der Straße gestanden, wenn man das sieht, was da steht. Aber für das AGG hat sich in Deutschland niemand richtig stark gemacht. Ja. Also ich meine, das ist auch eine Aufgabe sozusagen solcher Kreise, mehr sozusagen hinein zu investieren in die Vertiefung der Bürgerrechte. Das AGG ist in Deutschland total verwässert worden. Also das heißt sozusagen, das ist echt zahnlos, das AGG. Also das eine ist, dass sozusagen dieser Moment der Beweislastumkehr nicht eingeführt worden ist. Das heißt, ich muss erstmal beweisen, dass ich diskriminiert worden bin, anstatt umgekehrt die Stelle beweisen muss, dass sie nicht diskriminiert. Und die Strafen, die erlassen werden, wenn es eine Klage nach AGG gibt, tun nicht weh. Tun einfach wirklich nicht weh. Tun vor allen Dingen größeren Einrichtungen überhaupt nicht weh. Und solange das so ist, bleibt das eine zahlenlose Angelegenheit. Das Aufenthaltsgesetz, Riesenproblem. Also das ist ein Dschungel von Verordnungen, wo sich kein Mensch, nicht mal Anwälte dieser Tage noch zurechtfinden. Das ist so eine Art Sondergesetzgebung. Aber auch dafür kriegt niemand auf die Straße dafür was zu tun. Also ich unterstütze nur mit noch ein paar weiteren Beispielen jeden Punkt. Wäre schön, wenn man das mehr sozusagen auf den Punkt hätte, diese rechtlichen Fragen.
Okay, die nächste Frage bitte.
Zunächst wollte ich Ihnen danken für den Vortrag, der mir insofern ganz gut getan hat, weil da wirklich jetzt so Dinge angesprochen wurden, die mir schon seit längerem durch den Kopf gegangen sind, und vor allem, was Sie so als strukturellen Rassismus da bezeichnet haben. Meine Frage an Sie. Ich erlebe immer, wenn ich zum Beispiel in Holland oder Frankreich bin, ne, dass das so selbstverständlich ist, so eine Multikulti-Gesellschaft, die sie im Bus finden, die sie auf der Straße finden, in Supermärkten und so weiter, wo ich einfach das Gefühl habe, da wird so völlig normal damit umgegangen, wobei ich hier immer so ein bisschen so wirklich einen deutschen Rassismus so erlebe. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da ganz im Unrecht bin. Ich meine, hier ist ja Deutsch sein immer daran gebunden, so das Recht des Blutes sozusagen bei der Einbürgerung gegenüber Recht des Bodens. Ne? Wenn Frankreich ja geboren ist, ist man auch französischer Staatsbürger. Hier sozusagen muss man darum kämpfen. Türkische Mitarbeiter waren ja Jahrzehnte lang, nicht nur die Gastarbeiter, selbst die dritte Generation. Also meine Frage an Sie, sehen Sie das auch so, dass das speziell auch so ein deutsches Problem sein könnte, dieser strukturelle Rassismus?
Ja und nein. Also nein, erstmal finde ich nicht, weil sozusagen natürlich auch Frankreich massiv unter strukturellem Rassismus leidet. Also wenn ich jetzt mal so, nehmen wir mal Karim Benzema und die französische Nationalmannschaft, also Benzema hat immer gesagt, wenn ich in Deutschland bin, bin ich Franzose, danke schön. Wenn ich schlecht spiele, bin ich Araber. Also das ist genau, diese Trennung ist da genauso da, und vor allem in Frankreich ein massives Problem, das es in Deutschland nicht so gibt, mit Arbeitslosigkeit. Also das heißt, in der republikanischen Schule sind alle gleich und nach der republikanischen Schule kommt es auf andere Wohnungs. Ja, also wenn du dich umbewerbst und so weiter, das ist sehr schwierig. Also das weiß ich nicht, Niederlande, okay, massiver Populismus und so weiter, also da...
Man hat eher so einen alltäglichen Bereich.
Ja, aber das schließt sich ja auch im täglichen Bereich ab. Also das ist ja, also sozusagen diese Relation in französischen Städten viel höher als in deutschen Städten. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also jetzt der Punkt ja ist der, also das Blutsrecht hat in Deutschland sehr, sehr lange gegolten. Das heißt, sozusagen, also wir haben in den 90er Jahren so Debatten über den neuen Rassismus geführt, also einen Rassismus, der sich weniger über das Wort Rasse als über Kultur artikuliert. Es gab in den 90er Jahren Untersuchungen, die eigentlich gezeigt haben, dass sich in Deutschland aber weiterhin Dinge über Rasse artikuliert. Also dass es sozusagen massive biologistische Vorstellungen davon gibt, wie das deutsche Volk beschaffen ist, dass es Parasiten gibt, die das deutsche Volk zerstören wollen und so weiter. Und das selbst bei Universitätsprofessoren, ich erinnere nur an das Heidelberger Manifest und ähnliches. Erst die Veränderung des Staatsangehörigkeitsrechts hat dazu geführt, dass wir das in Untersuchungen heute nicht mehr sehen. Also diese biologistischen Vorstellungen sind verschwunden oder sozusagen an den Rand gedrängt, und dass die heute offener artikuliert werden im Netz beispielsweise, ist aber trotzdem sozusagen ein Phänomen, dass es vom Rand kommt und nicht mehr in der Mitte quasi artikuliert. Das heißt nicht, dass die Mitte nicht rassistisch ist, siehe Thilo Sarrazin oder ähnliches, sondern dass es sich anders artikuliert. Also das heißt, man schließt da so langsam auf zu den anderen. Aber ob das im Alltag mehr oder weniger ist, das ist echt eine wahnsinnig schwere Entscheidung. So aus Frankreich, die wurden darauf hingewiesen, genau andersrum. Das ist echt schwer zu sagen.
Okay, die nächste Frage bitte.
Guten Tag, toller Vortrag, immer wieder in den Nachbarschaftskreis an Ortenstecken. Die komisch-Ober Oper in Berlin. Ich habe folgende Frage, und zwar: Dass da jetzt keine türkischen Kinder gesungen haben, lag daran, weil die Oper gar nicht danach gesucht hatte. Und meine Frage ist es, war denn überhaupt Bedarf da für die Oper, um zu suchen? Verstehen Sie, was ich meine? Also ich halte es für richtig, dass das angestoßen worden ist, gar keine Frage. Aber der Bedarf wahrscheinlich war vielleicht ja gar nicht da, dass da irgendwie Kinder gesucht worden sind. Beziehungsweise der Bedarf wurde durch die vorhandenen Strukturen abgedeckt. Und in dem Moment, diesen Prozess dann bei einer Institution anzustoßen, hallo, da gibt es ja auch noch andere Bevölkerungsteile, die sollten wir ins Boot holen. Wie ist das gemacht worden? Ich habe so ein bisschen den Gedanken, dass dieser Rassismus, der Rassismusvorwurf da die Oper beflügelt hat in ihrem Vorgehen. Also da hätte ich gerne vielleicht noch einen Preis.
Nee, aber gut, aber da gibt es ja jetzt mehrere Punkte, die man ansprechen kann. Also in Deutschland ist es so, dass die Kultureinrichtungen zu fast 100% aus Steuergeldern finanziert werden. Das unterscheidet Deutschland von anderen Ländern in Europa, wo das nicht der Fall ist. Aber wenn eine Einrichtung zu 100% aus Steuergeldern finanziert wird, dann ist sie auch dazu aufgerufen, für die ganze Bevölkerung was zu tun. Das heißt, wenn in diesem Kinderchor, der von Steuergeldern finanziert wird, nur Kinder einer bestimmten Schicht sitzen und dann auch noch einer Schicht, die über ganz erhebliche finanzielle Ressourcen verfügt, dann ist das eine ziemliche Schieflage. Und da wundere ich mich darüber, dass man eigentlich nicht darüber nachdenkt, was man mit den Steuergeldern eigentlich macht. Wenn eine Karte in der Oper, sagen wir mal so im Durchschnitt, ich weiß es jetzt von anderen Leuten, ich würde mal sagen, eine Karte in der Oper wird mit ungefähr 200 Euro, jede Karte in der Oper wird mit ungefähr 200 Euro subventioniert. Ja? Also das heißt, wenn sozusagen Mittelschicht, die nochmal sowieso über Ressourcen verfügt, in die Oper geht, 10-mal im Jahr, dann kriegen die vom Staat 2000 Euro geschenkt. Da muss ich drüber nachdenken. Also ich muss drüber nachdenken, sozusagen bilde ich eigentlich die Gesellschaft ab, wenn ich so eine Einrichtung mache. Also das heißt, sozusagen da wäre eine gewisse Motivation gewesen. Das Zweite ist, der Nachwuchs, also das Problem hat sich für die nicht in dem Maße gestellt, aber die merken natürlich auch, dass sozusagen der Nachwuchs da weniger wird. Ja? Also wenn Sie in Berlin, also der Kulturbericht für Nordrhein-Westfalen, das war der letzte, den ich jetzt gesehen habe, weiß ich nicht, wie das in Niedersachsen ist, zeigt auch, dass die Kultureinrichtungen massive Probleme haben, ihre Theatersäle und ihre Opernsäle und so weiter weiterhin voll zu bekommen.
Also für mich ist es interessant, wie ist dieser Prozess angestoßen worden? Das ist das wirklich Spannende. Ja?
Okay, können Sie das nennen, der Maus hat doch ein bisschen vertiefen. Nee, kann ich aber auch was dazu sagen. Also der Prozess ist so angestoßen worden, dass die neue Geschäftsführung der Oper sich sehr dafür interessiert hat, die Oper Richtung der Stadt zu öffnen. Die hat aber die Oper zu einem Zeitpunkt übernommen, wo die Auslastung bei 60% lag. Also es gab einen Druck, was zu machen. Und zusammen mit der neuen Intendanz hat die Geschäftsführung sehr darauf reagiert. Die haben dieses Projekt beantragt, türkisch, Oper kann das. Die haben Übersetzungssysteme der Oper, wo sie auf Englisch übersetzen und haben jetzt eben auch auf Türkisch übersetzt, weil sie sozusagen vor allen Dingen auch für die Kinder, die ihre Eltern mitbringen, sozusagen da ein Angebot machen wollen, wenn es auch nur ein symbolisches Angebot gewesen ist. Aber das war eher von der Marketingseite her. Und dann kam sozusagen die Person in die Oper und die hat dann gesagt, okay, guck mal hier, da singen überhaupt keine Kinder, wie wollt ihr das denn eigentlich machen sozusagen, wie wollt ihr euch in der Stadtgesellschaft verankern. Aber ausging ging das von der Geschäftsführung, was eigentlich auch eine gute Sache ist, also darüber nachzudenken aus durchaus so einem marktorientierten Interesse, oder nicht falsch ist darüber nachzudenken. Ist das beantwortet hier?
Okay, dann ist die Nachfrage beantwortet. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr und 3 Fragen habe ich bisher. Wir müssen uns also ein bisschen schmuten, wenn Sie Ihre Fragen folgerweise möglichst kurz stellen, dann haben wir noch mehr Zeit, bitte.
Ja, zu dem Problem des Rassismus und der Vielfalt vielleicht auch nochmal eine Frage auch zur Begriffsklärung. Ist denn diese Vielfalt nicht eigentlich eine Frage der unterschiedlichen Wertvorstellungen und Ideale in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen? Und auch natürlich, wenn Migranten dazukommen, haben die auch wieder andere. Und entscheidend ist dabei natürlich, dass diese Wertvorstellungen und Ideale sich auch daraus definieren, dass sie sich von anderen Gruppen absetzen und dass sie diese diskriminieren, um sich selbst aufzuwerten. Diesen Zusammenhang möchte ich einmal ansprechen, diese Vielfalt. Ich meine, dann gibt
Sie,
es...
Wir haben noch so viele Nachfragen.
Entschuldigen Sie bitte, sonst kommen wir wirklich nicht zum Punkt. Sie haben wirklich eine sehr konkrete Frage gestellt.
erste Teil, ich versuche auch nicht kurz zu fassen, das fällt mir auch richtig
schwer. Deshalb sollte ich nicht so schwer.
Also erster Teil der Nachfrage, die Sie gestellt haben. Die Sinusstudie über Personen mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik hat gezeigt, dass wir dort im Großen und Ganzen nur mit einer unterschiedlichen Gruppengröße die gleichen Milieus vorfinden wie in der dann sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Was aber auch bedeutet, sozusagen in dieser Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund gibt es eine größere Wertespreizung als in der einheimischen Bevölkerung, aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Unterschiede innerhalb einer ethnischen Gruppe, sogenannten ethnischen Gruppe, größer sind als zwischen den ethnischen Gruppen. Also das heißt, innerhalb der Community von Personen türkischer Herkunft sind die Unterschiede in Wertvorstellungen deutlich größer als zwischen dieser Gruppe und der Gruppe russischer Herkunft. Oder ähnliches. Also das heißt, die Wertunterschiede hängen nicht mit Ethnizität zusammen. Das ist, glaube ich, wichtig, das auf dem Plan zu haben, zumindest nach den empirischen Untersuchungen, die wir haben. Das andere ist, ist natürlich nicht so, dass jemand, der von Rassismus betroffen ist, dass einem das irgendwie zu einem guten Menschen macht. Also das heißt, wenn ich meinen Vater teilweise über Albaner was habe erzählen hören oder so, da ist mir ganz grün im Gesicht geworden. Ja? Also das ist überhaupt nicht sozusagen der Fall, dass da nicht auch die entsprechenden Wissensstrukturen vorherrschen. Es gibt natürlich einen Unterschied in der Wirksamkeit. Ja? Also wenn ich sage, jemand wird nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, dann ist das schon eine massive Form der Diskriminierung. Das ist was anderes, als wenn nur jemand etwas sagt. Ja, und wenn ich griechischer Herkunft bin in Deutschland und was gegen Leute albanischer Herkunft sage, hat das einen anderen Stellenwert, als wenn ich in Griechenland bin und was gegen Leute albanischer Herkunft sage, weil da natürlich sozusagen das gesamte Umfeld nochmal ein ganz anderes ist in der Einwanderungsgesellschaft, die dort herrscht. Also das heißt, ich muss das sozusagen immer im Kontext betrachten. Aber nochmal, von Rassismus betroffene Leute sind nicht die besseren Menschen, auf gar keinen Fall. Arschloch mit Migrationshintergrund ist auch ein Arschloch.
Das war nicht ganz, was ich meinte, aber wir müssen das anders
machen. Vielen Dank für Ihren analysierenden und kritischen Vortrag. Sie haben ja den Begriff Integration zu Recht kritisiert. Viele von uns, glaube ich, haben auch Probleme damit, mit dem Begriff. Aber welche Alternative schlagen Sie vor? Sie haben in einem anderen Vortrag gesagt, der Begriff Inklusion ist auch reserviert eher für Menschen mit Handicap. Was schlagen Sie also vor als Ersatz?
Ja, aber ich habe ja diesen Begriff Vielheitsplan, ja, sozusagen vorstellen. Also, aber ich glaube, also sozusagen, wenn ich ein Konzept mache ich glaube, dass es keinen Sinn mehr macht, ein Integrationskonzept zu machen, sondern dass es einen Sinn macht, ein Konzept zu machen für die Vielheit der Stadtgesellschaft. Ja, das ist eine ganz andere Voraussetzung. Also es gibt so ein Konzept aus der Steiermark. Also ich habe das Büchlein nach der Flucht gemacht über Reklam. Da habe ich es auch zitiert, weil ich fand, dass dieses Konzept aus der Steiermark ganz gut ist, weil es eben ein Konzept war, das sich sozusagen für die vielheitlichen Lebensbezüge in diesem Land interessiert hat und nicht primär für Migrationshintergrund und Nicht-Migrationshintergrund. Also das sind echt andere Vorstellungen, die ich entwickle oder andere Perspektiven, die ich habe, wenn ich das zur Voraussetzung mache. Also man kann es auch Diversitätskonzept nennen, ich glaube in Frankfurt wird das so, heißt es glaube ich so, Konzept für Diversität oder ähnliches, kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, wie das dort heißt, aber die haben das schon gemacht, ja, also dass sie sozusagen auf dieses abgehoben haben, aber das ist eine andere und deutlich fortschrittlichere Begrifflichkeit, die ich dann benutzen würde. Und dann mache ich auch keinen Plan für Integration mehr, sondern ich mache einen Plan für die Vielheit der Gesellschaft.
Ist ja vielleicht auch in einem der Workshops ein Thema, gute Worte zu finden für schwierige das nächste aus dem Publikum mit.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage an den Vertreter des Landes hier. Und zwar zum Thema struktureller Rassismus. Und zwar, meine Frage ist in Bezug auf das Konzept Integration in den Arbeitsmarkt. Warum gibt man nicht Flüchtlingen, die geduldet sind, die voraussichtlich jahrelang hier in Deutschland leben, nicht die Erlaubnis, hier auch arbeiten zu dürfen, das Erste. Das Zweite, warum müssen Flüchtlinge, die eine Aufenthaltsgestattung haben, nochmal 3 Wochen warten bei der Ausländerbehörde, bis sie eine Arbeitserlaubnis kriegen? Und wenn sie die dann haben, ist möglicherweise dieser Arbeitsplatz weg. Und deswegen meine Frage an den Vertreter des Landes, dazu doch nochmal einiges zu sagen.
Dr. Heuer, jetzt sind Sie doch nochmal dran heute.
Ja, wir verdrängen jetzt aber den Klasse-Referenten. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Das sind alles Politiken der kleinen Schritte. Alle Länderministerien und so auch Hannover, aber auch natürlich aus Kiel und so weiter, sammeln sich zweimal im Jahr in der Integrationsministerinnenkonferenz. So. Wir sind, wenn Sie die ganzen Beschlüsse, kann man im Netz auch sehen, immer weiter als die Innenministerkonferenz. Ausländerbehörden werden gesteuert nicht über das Sozialministerium, sondern über das Innenministerium. Das heißt, wir geben, wir sind immer weiter, die jetzt sogenannte 3+2-Regelung ist keine Idee der Wirtschaftsministerkonferenz, ist keine Idee der Innenministerkonferenz, sondern war eine Idee der Integrationsministerkonferenz. Und Gott sei Dank sprechen die miteinander. Das heißt, gute Ideen werden dann aufgenommen und werden dann in den anderen Fachkonferenzen ich meine, dieses Beispiel mit 3+2 geht genau in diese Richtung, die wir, glaube ich, alle hier für gut finden. Nämlich, wer hier ist, wer auch schon sozusagen zwei Füße in einem Beschäftigungsverhältnis, Ausbildungsverhältnis oder auch in einem guten Schulverhältnis, Studium hat, müssen wir alles tun, dass er hier bleiben kann. Und nur weil das Ausländer- oder Aufenthaltsrecht, heißt es hier richtig, andere Regelungen hat und auch noch aus einer Zeit der 60er Jahre zum Teil, muss man dann diese Dinge anfassen. Und das ist eigentlich genau das, was Sie gesagt haben. Wir steuern seit 5 Jahren unsere Projekte immer nur so, dass wir sagen, wir wollen wissen, die Projektergebnisse in der Auswirkung für unser Regelsystem. Was ist eigentlich der Sinn von Projekten? Ja? Was muss ich am Regelsystem verändern? Und dann kriege ich es einigermaßen hin. Das hat dann wieder was Axel Schulte auch gesagt hat, dann geht es natürlich um Anspruchsgrundlagen und um Rechtsetzung. Also wir versuchen das, aber wir sind, werden nicht von allen gehört. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt kaum Beschlüsse der Integrationsministerkonferenz auf. Das ist die Wirklichkeit in Deutschland.
Müssen wir dann so stehen lassen? Wir kommen zur nächsten Frage, bitte.
Ja, eine Frage zur politischen Seite dieses Vortrages, den ich etwas vermisst habe. Was ist meine Frage erlautet? Was ist schiefgelaufen, wenn fast 70% unserer türkischen Mitbürger AKP wählen? Ist da nicht ein kleiner Wermutstropfen in der Frage, wie die politische Bildung in den Migrationsbereichen vonstatten geht oder von Erfolg oder Nicht-Erfolg gekennzeichnet ist? Was würden Sie vorstellen?
Ich kann jetzt schon anfangen, bei dem Begriff unsere Mitbürger so ein bisschen zu stoßen, aber nun ja. Also, wenn Sie sich die Wahlergebnisse angucken, dann müssen Sie die natürlich auch aufschlüsseln. Also, das sind jetzt nicht 70% unserer türkischen Mitbürger, sondern das sind sozusagen, die Wahlbeteiligung war vergleichsweise niedrig. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute an der Wahl teilgenommen haben. Also, sozusagen, nicht alle Personen türkischer Herkunft sind überhaupt wahlberechtigt, sondern manche sind auch deutsche Staatsangehörige. Die wahlberechtigt sind, von denen hat auch nur ein geringer Ausschnitt oder eigentlich der kleinere Ausschnitt gewählt. Von diesem kleineren Ausschnitt haben eine nicht unbeträchtliche Zahl AKP gewählt. Ja, was ist da schiefgelaufen? Ja, also erstmal weiß ich nicht, ich kann nicht sagen, schiefgelaufen ist irgendwie nicht der richtige Ausdruck. Ja, also das ist eine Wahl, was ist in Deutschland schiefgelaufen, wenn Leute bestimmte Parteien wählen, das ist immer so eine schwer zu beantwortende Frage. Allerdings muss man natürlich sagen, also ich erinnere mich noch daran, dass Recep Tayyip Erdogan vor 10 oder 15 Jahren nach Deutschland gekommen ist und damals auch noch türkischen Bürger dazu aufgefordert hat, sie sollen doch aufhören, ihr Geld in der Türkei zu investieren und sich um die Bildung ihrer Kinder kümmern. Das hat er damals in Köln gesagt. Dann war klar, die Türkei kommt nicht in die EU und dann hat genau dieser Diskurs aufgehört und ein anderer Diskurs angefangen und der fällt natürlich auf fruchtbaren Boden bei Leuten, die sich nicht zugehörig fühlen. Ja, also das ist jetzt eine, der fällt definitiv auf fruchtbaren Boden bei Leuten, die sich nicht zugehörig fühlen. Und wenn ich sozusagen also auch Leute jahrzehntelang von der Staatsangehörigkeit fernhalte, also da kommt die Bürgerrechtsfrage nochmal auf, muss ich mich natürlich nicht wundern, dass die sich politisch auf das Land beziehen, in dem sie Bürger sind. Und das ist dann in dem Fall die Türkei. Und in dem Moment, wo man politisch Bürger irgendwo ist, hat man natürlich auch Interesse, möglicherweise eine Partei zu unterstützen, die einem das Gefühl gibt, Macht zu haben. Ja? Also das tut Erdogan. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, dass Erdogan in der Türkei eine Figur ist, die, also es ist ja nicht so, als wäre vorher in der Türkei alles echt super gelaufen und dann kommt dieser brutale Vergewaltiger und führt andere Dinge ein, also für die kleinen Leute. Also ich war kürzlich in Rize, irgendwie, also da gibt es so ein Plakat von Erdogan, wo der natürlich da steht und so vor dem Volk macht. Ja? Also irgendwie so diese Idee von Dienen, dass die Regierung dem Volk dient, ist eine, die von der AKP sozusagen massiv eingeführt wird. Also nicht, dass ich meine, ich hätte irgendwelche Affiliationen, ja, oder würde die großartig finden, also die sind ein Riesenproblem, aber nichtsdestotrotz sozusagen muss man diesen Teil natürlich immer bedenken, dass die AKP auch die Partei war, die die Leute politisch sehr, sehr ernst genommen hat. Also da kommt sehr viel zusammen sozusagen in diesen Wahlergebnissen. Ja. Wer daran teilnimmt an der Wahl, was für Leute das sind, Benachteiligungsstrukturen in der Bundesrepublik und natürlich auch sozusagen die Tatsache, dass auch rechtliche Verhältnisse mittlerweile transnational organisiert sind. Ja? Also wenn ich Leute von der Staats-, wie gesagt, wenn ich ein Viertel habe, in dem 30% nicht wählen dürfen, also das Wahlrecht ist ja hier nicht umsonst ein Thema, dann muss ich natürlich auch auf dem Plan haben, dass die sozusagen politische Subjekte woanders sind. Ja? Also dann ist dann der Moment einfach, also dieser, wenn ich das höre mit importierten Konflikten, und zwar, nee, die Konflikte, die sind nicht importiert, die sind Teil unserer Stadtgesellschaft geworden. Ja? Und wenn ich das nicht begreife als Politiker, dann mache ich einen Fehler. Ja, weil ich dann sozusagen nicht...
Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, deswegen würde ich sagen, wir machen noch zwei kurze Fragen und gehen dann auch in die Pause. Bitte kurze Frage und kurze Antwort. Wir können viele Themen tatsächlich noch einmal essen. Wir können eine Stunde lang machen.
Mein Name ist Monika Elke-Koch, ich habe keine Frage, sondern ich möchte Ihnen ein Kompliment machen und eine Anregung loswerden. Und zwar unter dem Thema Frauen mit Migrationshintergrund als Arbeitsplatzsuchende. Da möchte ich sagen, ich finde das großartig, dass Sie das Thema überhaupt angesprochen haben, dass das für Sie ein Arbeitsthema ist in verschiedenen Organisationen. Und zweitens möchte ich sagen, dass Sie zur Kenntnis nehmen dürfen, in Hannover hat diese Woche eine mit über 100 Frauen besetzte Versammlung stattgefunden, eine Veranstaltung, organisiert vom DGB Niedersachsen, ist Ihnen bekannt, dürfte Ihnen bekannt sein, Sozialverband Deutschland und der Friedrich-Ebert-Stiftung und noch zwei weiteren kleinen sozialen Organisationen, die speziell Frauen mit Migrationshintergrund und andere Frauen, nur Frauen aus ehrenamtlichen Organisationen, aus eingetragenen Vereinen, die sich mit dem Thema Hilfestellung für Frauen mit Migrationshintergrund ehrenamtlich einsetzen. Der Saal war knallvoll. Es war eine sehr temperamentvolle Diskussion. Es waren etliche kompetente Redner dabei und es wird hoffentlich in der Gesellschaft allmählich wahrgenommen, dass Frauen mit Migrationshintergrund wesentlich größere Probleme haben, einen angemessenen Arbeitsplatz in ihrer Stadt oder in ihrer Region zu bekommen. Weil sie erstens sowieso abgelehnt werden, weil sie eine Frau sind, und zweitens, wenn sie dann auftreten und sichtbar werden und vielleicht ein bisschen anders aussehen als wir, dann ist das auch schon ein Problem. Und wenn sie dann noch Professorin sind aus Syrien oder Afghanistan und eine qualifizierte Ausbildung haben und sich hier auf unserem Arbeitsmarkt einbringen wollen, wo wir diese Kräfte brauchen, dann kriegen diese Frauen trotz ihrer Qualifikation die riesigen Probleme. Daher bitte an Sie als qualifizierten Fachmann, wissenschaftlich Arbeitenden, stecken Sie sich das in den Hinterkopf und machen Sie eine Veranstaltung dazu und lassen Sie das über die jeweiligen Landesregierungen Maßnahmen etablieren. Das ist notwendig.
Ist angekommen, oder? Gut, die letzte Frage und dann machen wir wirklich Pause.
Ja, ich heiße Shakila Mohammadi. Von Kurs bin ich Stück Angehörigkeit gekriegt und ich bin so froh. Meine Frage ist, warum die BAMF an Asylanten, die sind alle Analphabet,
so viele Budgets rausgeben, bevor das einmal regulieren. Vielleicht diese Budgets man im jugendlichen Bereich sehr gut benutzen. Die Asylanten kommen mit Alter 17 und 18 Jahre alt, aber trotzdem sagen die Bundesagentur, gehen und arbeiten. Wieso denn? Ein Alphabet, wieso kann hier schnell integrieren?
Bilateral, schlage ich vor.
Ja? Die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, muss ich sagen. Also bei der Bundesagentur beim BAMF nachfragen. Also was ich vom BAMF weiß, ist natürlich, dass es gibt kompetentere Behörden in der Bundesagentur.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage tatsächlich. Das habe ich vorhin übersehen. Entschuldigung, bitte. Und dann müssen wir leider wirklich zu Ende kommen. Sie können ja in der Pause vielleicht noch mit Herrn Gassidis und auch dem Vertreter von Sozialist hören und weiterreden. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich fand vor allem spannend, was Sie zur Öffnung und Verstetigung und struktureller Änderung gesagt haben. Da wollte ich nochmal für alle im Raum hinweisen auf den Juleika-Fachtag Vielfalt vom Landesjugendring, wo es eine halbe Stunde einen Vortrag geben wird zu diversitätsbewusster Organisationsentwicklung. Und für alle, die nicht dort sein können, wollte ich Sie nochmal fragen, was geben Sie denn Organisationen mit auf den Weg, die sich öffnen wollen?
Oh, ich dachte, ich hätte gerade eine Stunde was dazu erzählen. Ich nehme mir immer vor, sagen Sie es nicht in einem Satz. Ne? Also ich glaube, dass ich habe ja sozusagen jetzt eine ganze Menge Dinge dazu gesagt, was ich finde, was da wichtig ist. Aber ich kann noch eine letzte Bemerkung dazu machen. Also für die Organisationen, die sich auf den Weg begeben, muss auch immer klar sein, welche Ressourcen man dafür eigentlich bereit ist, zur Verfügung zu stellen. Und dass man bereit ist, Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen, weil sozusagen so wie Inklusion teilweise eingeführt worden ist in der Bundesrepublik, also einen Vertrag ratifizieren und dann sozusagen Schulen, ohne ihnen das entsprechende Know-how zur Verfügung zu stellen, zu sagen, so jetzt müsst ihr das mal machen, das reicht nicht. Ja, also da kann es dann möglicherweise voll nach hinten losgehen, wenn man sich sowas wie Öffnung auf die Fahnen schreibt und so tut, als würde man das machen, gleichzeitig aber die Führung nicht voll dahinter steht und man die Ressourcen nicht zur Verfügung stellt, dann kann man es auch sein lassen. Also weil dann wird man den Betrieb nur in Unruhe versetzen, ohne dass man irgendwelche Ergebnisse davon hat und dann kommt man, wie bei Inklusion ja jetzt teilweise so passiert, möglicherweise in den nächsten konservativen Backlash rein. Also das heißt, gut vorbereiten. Führung sollte dahinter stehen, ressourcenorientiert, Priorisierung. Vielen Dank.